Ich freue mich auch, euch alle zu sehen, die meisten von euch auch durch die Maske hindurch zu erkennen und heute Morgen wieder mal mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Ich bin nicht ganz alleine angereist heute Morgen, ich habe den Hendrik mit dabei. Hendrik, auch an dich ein herzliches Willkommen. Hendrik war vor 2 Jahren auf unserer Ostertagung hier in Meran dabei und hat sich jetzt als einer der ersten Touristen aus dem hohen Norden Deutschlands wieder nach Südtirol gewagt und wir heißen dich herzlich willkommen. Und ich habe den David dabei gehabt, einen neuen Freund, da vorne bei der Tür. David, wunderbar, dich hier zu wissen. Herzlich willkommen bei uns in der Gemeinde. This is David. A warm welcome to a new friend from Nigeria, who came after 4 years in Germany, came back to Italy to renew his documents. And he's a very fine believer and I'm very happy to see you and to welcome you in our church. Also herzlich willkommen, David. Ist uns angekündigt worden als Gemeinde und als Gemeinden in Südtirol, auch als Vivid sind wir angeschrieben worden vor 2 Wochen, ob wir ihm irgendwie helfen können. Und ich bin sehr froh, dass David im Liebeswerk aktuell wohnen kann und wir versuchen ihm jetzt da zu helfen, dann auch über den Sommer hinaus seine Wege zu finden. Er ist ein Bauelektriker, spricht etwas Deutsch, also wenn ihr irgendwo wisst, es wird ein Elektriker gesucht, Arbeit ist natürlich auch da gesucht und wäre fein. Aber mir ist wichtig, dass er ihn einfach nachher auch willkommen heißt als Teil der Gemeinde und er möchte hier gern auch eine geistliche Heimat finden. Ja, und dann freue ich mich auch, dass ich den Christoph heute Morgen gesehen habe aus dem Trentino Vivid. Ihr wisst ja, dass wir mit Vivid arbeiten. Christoph ist einer unserer Vollzeitmitarbeiter und ist als Sportmissionar im Trentino tätig. Und macht seine Arbeit eben auch unter dem Dach von Vivid. Viele Camps konnten nicht stattfinden diesen Sommer, aber Christoph lädt jedes Wochenende ein zu Outdoor-Aktivitäten. Und auch heute in Dorftirol geht es auf eine Wanderung. Und wer kann man sich noch anschließen, Christoph?
Man kann sich noch.
Also wer noch möchte, darf nachher mit Christoph und wer auch sonst dabei ist, eine kleine gemütliche Tour machen in Dorftirol oben. Aber das ist ganz fein. Vivid, ein Hinweis noch. Wir haben ein 2-Wochen-Programm in der Schweiz, jetzt reduziert, neu benannt. Und zwar heißt es jetzt Peaks and Valleys. Und ich möchte euch Mut machen, nachzudenken, ob das vielleicht noch was sein könnte. Wer von euch Lust hat, eine internationale Bergwoche zu erleben, nicht für Extremisten, aber für Leute, die gerne aktiv sind in den Bergen, vom 8. bis 15. August im Engadin, da sind noch Plätze frei, kommt auf mich zu. Alles, was du vorbringen musst, ist, dass du ein bisschen Englisch verstehst und dich halbwegs gern auch in den Bergen bewegst. Das wäre noch ein Angebot, was wir jetzt in Kürze machen und wo ich mich freuen würde, wenn vielleicht manche dabei sind. Ich habe mir überlegt heute Morgen, wenn ich schon derzeit so im Johannes unterwegs bin, dass ich auch diese Predigt dazu nutze, um wieder etwas mehr auch am Johannes zu arbeiten. Und viele von euch wissen, dass ich gerade in meinen wöchentlichen Audios im Johannesevangelium unterwegs bin, jede Woche zu einem dieser 7 Zeichen bei Johannes. Und für mich ist das eine der großen Schätze, dass man so ein Buch auch mal, so ein Evangelium am Stück liest. Ich glaube, dass wir vieles erst dann auch verstehen, wenn wir so ein biblisches Buch im Kontext lesen. Das heißt also, wer von euch den Audios folgt, der ist schon mit drin. Wer noch nicht Audios hört, der mag vielleicht nach heute Morgen sagen, ich möchte da gerne etwas mehr entdecken. Und die Audios sind auf unserer Homepage auch abzurufen. Diese Woche haben wir ja 3 Bibelabende. Im Liebeswerk dürft ihr euch erreicht haben. Herzliche Einladung und auch das wieder zum Johannesevangelium. Wir hatten ursprünglich eine Bibelwoche geplant. Das haben wir jetzt wegen Corona gestrichen, aber 3 Bibelabende sind geblieben. Montag, Mittwoch und Freitag im Liebeswerk zu 3 Gesprächen mit Jesus im Johannesevangelium. Morgen Abend eines der wichtigsten, zentralsten Themen überhaupt, Johannes 3. Jesus, was ist der springende Punkt deiner Lehre? Also ich würde euch bitten, mit dafür zu beten, aber vielleicht auch Leute einzuladen, vielleicht selber zu kommen. Von daher sind wir auch da die Woche im Johannes unterwegs. Und bevor ich noch ein Gebet spreche, lese ich uns einen Satz, mit dem uns Johannes, dieser Evangelist, verrät, wofür er uns diese 21 Kapitel schenkt. Warum er diese 21 Kapitel schreibt, in denen es natürlich um Jesus geht. Johannes, der setzt alles voraus, was seine drei Kollegen auch schon geschrieben haben, Matthäus, Markus und Lukas, die sogenannten Synoptiker. Das sind die drei, die eine Optik haben, eine Sicht auf Jesus. Und Johannes hat so eine ganz andere Sicht. Sieht den gleichen Jesus, aber er hat andere Schwerpunkte. Und in Johannes 20, Vers 31, da verrät uns Johannes die Absicht seines Evangeliums. Das darfst du, das darf ich heute Morgen auch ganz persönlich hören, wo er zunächst mal in Vers 30 sagt, noch viele andere Zeichen tat Jesus, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Also er sagt, ich könnte noch viel mehr erzählen. Aber was geschrieben ist, Vers 31, Johannes 20, 31, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Dass unsere messianischen Freunde würden sagen, dass Jeschua, dieser Jesus aus Nazareth, der Messias ist. Der, auf den wir gewartet haben. Das habe ich zusammengestellt, damit ihr glaubt. Also das ist das Erste, worum es geht. Damit wir glauben an diesen Jesus. Und zwar, dass wir glauben, dass dieser Jesus der erwartete Christus ist. Nicht nur das, der Sohn Gottes. Und das ist Johannes das große Thema. Dieser Jesus ist nicht nur ein großes Vorbild, ein wunderbarer Mensch. In diesem Jesus begegnet uns Gott selbst. Das ist das große Thema für den Johannes und deshalb eine sogenannte große, hohe Christologie bei Johannes. Du kommst aus dem Staunen über diesen Jesus nicht raus, wenn du Johannes liest. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Mit diesem Doppelpunkt gehen wir hinein und ich darf noch kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir um dich wissen dürfen, weil du uns den Johannes und seine Kollegen geschenkt hast, weil wir dein Wort haben. Und Jesus, danke, dass wir die Bibel öffnen dürfen, nicht nur, weil es spannend ist, so ein altes, verstaubtes Buch zu lesen, sondern weil du uns darin begegnest. Herr Jesus Christus, auch heute Morgen geht es darum, dass du uns begegnest, dass du in uns ein Staunen wächst. Über dich, über deine Größe und deine Hoheit, aber auch über das Wunder, dass du klein geworden bist und uns besucht hast. Herr Jesus, wir danken dir, dass du heute Morgen Glauben wecken und Glauben stärken möchtest. Darum möchten wir dich bitten und das möchten wir auch zulassen. Amen. Ich lese uns die allerersten Texte aus dem Johannesevangelium, dem sogenannten Prolog. Der Johannes ist unglaublich reich. Also wer sich an den Johannes wagt, das sind Ebenen, das hört nie auf. Das ist ein Reichtum, das ist unfassbar. Und ich entdecke da jedes Mal wieder Neues und bin fasziniert. Und der Prolog, die Einleitung in das Evangelium, hat sozusagen schon alles in sich, was du nachher dann im Evangelium entfaltet siehst. Und ich möchte uns einfach heute Morgen hineinnehmen und mit diesem Prolog eine Spur legen in dieses Johannesevangelium. Und lese uns zunächst mal die ersten drei Verse und dann ab Vers 14, Kapitel 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann springen wir bis zu Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, wer vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Durch Mose gegeben, durch Jesus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Ja, das ist typisch Johannes. Man liest ihn einmal und denkt, da habe ich fast nichts verstanden. Und deshalb will ich uns das heute Morgen helfen, nochmal etwas zu wiederholen und zu visualisieren. Ich wünsche mir, dass wir die Kernaussage von diesen Versen mitnehmen und auch staunen, wie verständlich und logisch das doch auch in sich sein kann. Und ich habe das etwas visualisiert. Es beginnt alles mit dem Wort. Johannes beginnt nicht wie zwei seiner Kollegen bei der Geburt von Jesus. Er beginnt viel früher. Er sagt, bei Jesus kannst du gar nicht früh genug anfangen. Jesus hat gar keinen Anfang. Alles, was je einen Anfang hatte, hat seinen Ursprung in ihm. Alles kommt von ihm her und er verwendet dieses Wort Logos. Da sind viele Dinge drin, aber damit beginnt alles. Am Anfang war das Wort und er lässt uns keinen Zweifel dann, dass dieses Wort selbst auch Jesus ist, weil dieses Wort dann Mensch geworden ist. Dieses Wort wird Mensch, es gewinnt Fleisch und es wird Mensch und indem es Mensch wird, sehen wir etwas von seiner Herrlichkeit. Johannes stellt uns Jesus vor als den, von dem alles kommt, der in diese Welt kommt und was wir an ihm wahrnehmen, ist Herrlichkeit. Herrlichkeit. Und mit diesem Wort Herrlichkeit sagt Johannes unglaublich viel. Seine alte Geschichte, die dahinter steckt, das Wort Kabod im Alten Testament oder die jüdische Idee der Shechina, alles das meint eigentlich die Tatsache, dass überall da, wo der unsichtbare, ewige Gott irgendwo erscheint und lokalisierbar wird und in Raum und Zeit wirkt und uns begegnet, dass er da an seiner Herrlichkeit erkannt wird. Wenn du im Alten Testament Gott begegnest, siehst du seine Herrlichkeit. Herrlichkeit ist das Wesen Gottes. Und Herrlichkeit ist das, was wir auch wahrnehmen von seiner Schönheit, von seinem Licht, von seiner Größe und Allmacht. Herrlichkeit ist Gottes Ausstrahlung. Dieses Wort, das alles geschaffen hat, wird Mensch und wir sehen die Ausstrahlung Gottes. Johannes will keinen Zweifel daran lassen, dass wir an Jesus Gott selbst begegnen. Nach all den markanten Begegnungen mit Gott im Alten Testament wird uns jetzt dieser Gott hier in Christus begegnen und wir sehen seine Herrlichkeit, Shechina, Gottes Gegenwart, die dich auf die Knie bringt. Und diese Herrlichkeit wird ausgedrückt. Er sagt jetzt, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Woran erkennen wir die Herrlichkeit Jesu? Woran erkennen wir die Gottheit Jesu? Wir erkennen sie an der Gnade und an der Wahrheit, sagt Johannes hier. Und was ist Gnade, was ist Wahrheit? Ich möchte uns Wahrheit definieren, so wie ich es hier geschrieben habe, als Wirklichkeit. Der biblische Begriff der Wahrheit ist weniger dieser philosophische, westliche Begriff, den wir so gern daraus machen. Es ist nicht eine Sammlung von Richtigkeiten. Wahrheit ist Wirklichkeit. Jetzt geht zurück zum Wort, aus dem alles geschaffen worden ist. Johannes, was sagt Johannes? Alles, was ist, hat seine Wirklichkeit in Jesus Christus. Jesus ist die ultimative Realität dieser Welt. An Jesus kommst du nicht vorbei. Ob du an ihn glaubst oder ihn ignorierst, an diesem Christus kommst du nicht vorbei, weil alles, was ist, verdankt sich ihm. Das ist mal die erste Bedeutung von diesem Wort Wahrheit. Wahrheit ist Wirklichkeit. Jesus ist die ultimative Wirklichkeit dieser Welt. Enorm. Aber da steckt noch mehr drin, denn Johannes hat uns hier jetzt auch etwas anderes gesagt. Er spricht vom Mose und sagt, Mose hat das Gesetz gegeben, Jesus aber Gnade und Wahrheit. Und damit schließt Johannes einen ganz wichtigen Bogen. Er geht zurück ins Alte Testament und sagt, schaut mal, es führt alles zurück auf Mose. Und aus Mose heraus haben wir die Tora, diese Offenbarung Gottes bekommen, wo wir schon sehr viel über Gott erfahren haben. Und das hat Mose gegeben. Und das, was mit Mose begonnen hat, findet seinen Abschluss eigentlich zunächst mal bei Johannes dem Täufer. Und Johannes schreibt hier von dem Täufer Johannes. Und Johannes der Täufer ist die letzte Stimme des Alten Testamentes. Also das, wofür Mose steht, dafür steht auch Johannes der Täufer. Er ist die letzte Stimme des Alten Testamentes. Und Johannes der Täufer sagt, ich kann euch nur jemanden aufzeigen, der noch kommen wird, der aber schon war. Was sagt er damit? Lange bevor Mose kam, gab es Jesus schon. Und alles, was Mose gegeben hat, hat nur eine Richtung gehabt. Es sollte uns vorbereiten auf den, der immer schon war und der kommen wird, Jesus, in dem wir die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Das heißt, Mose ist eine Vorbereitung auf Jesus. Ja? Und das, was dann in Mose gegeben worden ist, im Gesetz als Vorbereitung, ist dann durch Jesus sozusagen wirklich wahr geworden. Hat Mose über Gnade geredet? War das große Thema bei Mose im Gesetz auch Gnade? Ich würde sagen, ja. Mose hat die Erwartung der Gnade geprägt. Mose hat uns vorbereitet auf die Gnade, die aber erst in Jesus dann wirklich wahr geworden ist. Deshalb brauchen wir Christus, damit das, was aus dem Mose heraus erwartet worden ist, in Jesus Erfahrung wird, real wird. Das heißt also, Mose steht für Erwartung, Jesus steht für Erfüllung. Und beides macht sich fest an dem Begriff Gnade und Wahrheit. Oh, wenn wir im Alten Testament lesen, es gibt ja auch die Überzeugung, dass im Alten Testament keine Gnade herrschte. Ist der Gott im Alten Testament ein anderer Gott als der im Neuen? Nein. Auch da war er schon gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Freundlichkeit. Es war immer schon ein gnädiger Gott, der aber durch Mose nur vorbereiten konnte, was in Jesus dann real werden konnte. Gnade und Wahrheit, in Jesus ist diese Gnade wirklich wahr geworden. Das ist Wahrheit. Wahrheit ist, dass Gott sein Wort wahr macht. Wahrheit bedeutet, es bezieht sich auf eine vorbereitende Rede Gottes. Gottes Prophetie wird wahr. Das ist Johannes sein Verständnis von Wahrheit, dass die Gnade wirklich wahr wird. Und deshalb sagt er nachher als Fazit, von seiner Gnade, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Was bleibt? Was bleibt, ist die Gnade. Was wir Jesus verdanken, ist das Geschenk der Gnade. Dass Gott sich uns gnädig zuwendet und uns gnädig Erlösung zukommen lässt aus Gnade. Das ist das, was er hier sagt, zum einen, aber nicht nur. Was wir hier auch sehen, und das finde ich ganz spannend, ist, dass er jetzt sagt, diese Herrlichkeit haben wir gesehen und sie wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, Vers 14. Dort heißt es nicht, er wohnte, es heißt dort, er zeltete unter uns. Und jetzt wird es ganz spannend. Wenn du in einem Juden diesen Satz liest, bei dem läuft sofort ein Film ab. Da wohnte die Herrlichkeit unter uns, sie zeltete unter uns. An was denkt man da? Da denkt man sofort, und zwar mit guter Begründung, an die Stiftshütte. An den Ort im Alten Testament, wo Gott gesagt hat, ich möchte unter euch wohnen, und zwar in Form eines Zeltes. Und Johannes verwendet ein ungewöhnliches Wort, um keinen Zweifel zu lassen, dass er genau das meint. Das, was du damals gesehen hast in der Stiftshütte, wo die Herrlichkeit wohnte und sich ausdrückte, wird jetzt in Jesus Realität, wird wahr. Und diese gleiche Herrlichkeit wohnt jetzt in Jesus unter uns. Das finde ich gewaltig. Ja, und wenn du diese Stiftshütte, wir schauen uns die gleich nochmal an auch, anschaust, die von Mose erbaut worden ist. Zweite Buch Mose, ganz viel Text dazu. Einmal Anleitung zum Bau, einmal die Umsetzung zum Bau. Ein ganz großes Thema. Der Ort, wo Gott wohnte unter seinem Volk und alles das, war letztendlich nur Vorbereitung auf Christus. Hier wohnte die Herrlichkeit Gottes und hier sprach alles von Gnade und Wahrheit. Letztendlich von Christus. Und da haben wir das Bild jetzt. So sah das damals aus. Johannes spricht von Jesus und erinnert ohne Zweifel an dieses Zelt in der Wüste, wo Gott sagt, ich möchte unter euch wohnen, hier das Lager der Israeliten. Ich möchte in der Mitte wohnen, mitten unter euch. Und in diesem Ort sollt ihr wissen, da bin ich daheim. Hier ist die Schechina Gottes, die Herrlichkeit in Form einer Wolke, die sich über dem Allerheiligsten festgemacht hat. Wenn ihr wissen wolltet, wo Gott wohnte, hier wohnte Gott. Und dieses Zelt hat Gott verwendet als pädagogische Einrichtung. Dieses Zelt hat gesprochen, das wäre mal eine Bibelwoche wert, ihr Lieben. Was spricht denn dieses Zelt? Dieses Zelt spricht ganz viel Wahrheit. Es spricht ganz viel Wahrheit über den Menschen. Es spricht ganz viel Wahrheit über Gott. Da ist unglaublich viel drin. Jede Farbe, jeder Stoff, jede Struktur spricht für sich. Ja, so wie auch viele unserer Kirchen in ihrer Bauweise eine Sprache haben, auch dieses allererste Gebäude, das Gott bauen hat lassen, hat eine Botschaft. Und in all dem aber ist es eine Botschaft der Gnade. Die Frage war nämlich, wie kann ein sündiger Mensch, das ist die Wahrheit über den Menschen, er ist von Gott getrennt, das ist die unbequeme Wahrheit. Die schöne Wahrheit über Gott aber ist, dass Gott mit einem sündigen Menschen Gemeinschaft haben will, ein heiliger Gott. Wie kann ein sündiger Mensch mit einem heiligen Gott Gemeinschaft haben? Die Antwort war Gnade. Und dieses Zelt nimmt dich mit, es buchstabiert mit dir, wenn du hineingehst, diese 7 Schritte durch die Tür zum Altar, wo die Sünden vergeben werden, zum Reinigungsbecken, hinein ins Heiligtum und hinein dann bis vor den Vorhang, vor dem Allerheiligsten. Alle Schritte, alles spricht von Gnade. Und wer sich näher damit beschäftigt, der merkt, wenn du vom Neuen Testament herkommend die Stiftshütte liest und anschaust, dann wirst du merken, alles spricht von Christus. Denn hier ist das alles nur vorangekündigt, alles nur erwartet. Es wird noch was kommen. Das ist nur die Vorbereitung. Aber das Eigentliche kommt noch. Die Gnade wird noch wirklich wahr werden. Und Johannes sagt, jetzt ist es soweit. In Jesus ist das, was da angekündigt worden ist, tatsächlich wahr geworden. In Jesus wohnt Gott tatsächlich unter den Menschen. Und das möchte ich uns auch im Blick auf den Johannes nochmal übertragen. Und das ist jetzt ganz spannend. Der Johannes überlässt da nichts dem Zufall. Wenn Johannes sagt, dass mit Jesus Gott unter uns zeltet, dass wir alles, was wir in der Stiftshütte vorangekündigt gesehen haben, in Jesus erfüllt erleben, nämlich seine Gnade und seine Wahrheit. Und er sagt, das Wort zeltete unter uns, dann baut er sein Evangelium auch dieser Stiftshütte entsprechend auf. Wenn ihr euch durchs Johannesevangelium hindurchlest, dann werdet ihr feststellen, dass in den ersten 12 Kapiteln alles sehr offen ist. Jesus wird dargestellt in seinem offenen Dienst vor aller Welt. So wie im Vorhof, wo du alles noch riechen konntest, war Open Air. Der Vorhof war der offene Bereich in diesem Zelt der Begegnung mit Gott. Und Jesus wird dargestellt als der, der zunächst mal aller Welt sich öffnet und sich sichtbar macht, Zeichen setzt. Dann kommst du mit Kapitel 13 und 16 in ganz intime Kapitel, so wie wenn du hineintrittst in den ersten Bereich des Zeltes, wo es dunkel ist, wo es innig wird. Das ist da, wo Jesus mit seinen Jüngern alleine ist. Das sind sehr intensive Kapitel, wo es hineingeht in eine innere Kammer. Da sitzt Jesus in einem Raum und unterhält sich mit seinen Jüngern diese ganzen Kapitel sehr innig. Die Welt ist ausgeschlossen. Jetzt geht es ins Zentrum hinein. Und ab Kapitel 17, was ist Kapitel 17? Das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Hier hast du ihn nur mit deinem Vater. Ab Kapitel 17 bis 20 siehst du Jesus in seiner Zweierschaft mit seinem Vater, Sei es mit dem hohen priesterlichen Gebet in Kapitel 17 oder auch im Garten Gethsemane, dein Wille geschehe, nicht meiner, wo er eigentlich etwas ausmacht zwischen sich und seinem Vater bis hin zum Kreuz. Und ihr Lieben, das Kreuz, auch wenn es zu deinem und meinem Profit geschieht, es ist eine Sache zwischen Vater und Sohn, zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Und so siehst du, dass der Weg hier hinein nach Johannes ein Weg hinein ist in die Stiftshütte bis in den allerheiligsten Bereich. Und das ist da, wo in der Stiftshütte Heil geschaffen worden ist, wo die Bundeslade war, wo Versöhnung geschaffen worden ist. Hier also, da wird Heil für die Welt geschaffen. Und Johannes zeigt uns, dass da hinein sich Gnade und Wahrheit offenbart. Ich finde das spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht regt euch das auf oder auch an. Aber ich finde das ganz spannend. So, und wenn du jetzt diesem Buch folgst, möchte ich euch noch zwei weitere interessante Linien aufzeigen. Jesus zeigt sich als der, der die ultimative Wahrheit ist. Und da gibt es zweimal sieben Stränge. Sieben Ich-Bin-Worte. Siebenmal lässt Johannes Jesus von sich selber sagen, ich bin. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Siebenmal sagt Jesus, ich bin die ultimative Realität. Ich bin die Realität, in der ihr die Gnade findet, die ihr braucht. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weinstock. Ich bin das Licht und so weiter. Ich bin siebenmal Vollkommenheit. Jesus sagt, eine größere, vollkommenere Realität als bei mir findest du nirgendwo. Und dann zeigt Johannes auch noch sieben Zeichen auf. Und interessant ist, dass Johannes zwar auch von Wundern berichtet, aber für Johannes sind die Zeichen, die Wunder, die Jesus tut, immer Zeichen. Es geht nicht so sehr um die Erfahrung selbst. Es geht um das, was mich die Erfahrung lehrt, über Jesus. Das ist Johannes wichtig. Selbst die Wunder Jesu sollen davon sprechen, wer dieser Jesus ist. Du kannst über den nie hoch genug denken, nie groß genug denken, nie gut genug denken. Sieben Zeichen, vollkommene Zeichen. Also Johannes macht es in so vieler Hinsicht deutlich. Hoffentlich bleiben keine Zweifel. Der Glaube an diesen Jesus lohnt sich. Wer sich an diesem Jesus festmacht, der findet Heil und Gnade. Versöhnung mit Gott. Wer sich an diesem Jesus festmacht, der findet seine ultimative Wirklichkeit. Der wird das, was Gott immer schon von ihm wollte. Wer sich an diesem Jesus festmacht, der merkt, mehr kann er nicht kriegen, als das, was mit diesem Jesus kommt. Und das erste Zeichen, was Jesus tat, in den Audios habe ich damit begonnen, ist in Johannes Kapitel 2. Und da gibt es einen interessanten Hinweis. Nach diesem ersten Zeichen, von dem Johannes berichtet in Kapitel 2, in Vers 11, lesen wir Folgendes. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, das erste von sieben. Geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Denn das tut Jesus jetzt. Er offenbart seine Herrlichkeit. Werden wir mit Johannes dem Evangelium folgen, werden wir diese Herrlichkeit Jesus entfaltet sehen. Und das hat er hier begonnen zu tun mit seinem ersten Zeichen. Und das Interessante ist, er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das will Jesus ja. Das will Johannes. Dass wir nicht nur irgendwelche Fakten über Jesus wissen, sondern dass wir ihm glauben, dass wir ihm Vertrauen schenken und dass wir sagen, Jesus, dir vertraue ich mich an. Mit all dem, was ich bin, mit all dem, was du bist. Jesus, ich mache mich an dir fest. Ganz kurz, was war passiert bei diesem ersten Zeichen? Lest es, es ist spannend. Jesus war auf einer Party eingeladen und die Party war in der Gefahr, absolut zu einem Drama zu werden, weil der Wein ausging. Und damals konntest du keine Hochzeit feiern ohne guten Wein. Und Jesus rettet die Party. Er macht aus Wasser Wein. Er sorgt dafür, dass das kein Fiasko wird fürs Brautpaar. Jesus kommt in Gnade. Das ist schon mal ganz praktisch. Da, wo Jesus auftritt, da spürst du Gnade. Da lädt er dich auf ein gutes Glaserl Wein ein. Da darfst du schmecken, dass es an diesem Jesus was Wunderbares gibt. Gnade pur. Aber viel mehr. Wir haben ja gehört, die Zeichen wollen uns was sagen, wollen uns was zeigen. Dass Jesus aus Wasser Wein macht, heißt nicht nur, dass er Hochzeiten retten kann. Das will auch sagen, dass er Leben verwandelt. Dass er aus meinem Wasser Wein macht. Dass Jesus in der Lage ist, ultimative Erneuerung zu schenken. Aus Wasser Wein. Und dann ist da noch etwas anderes. Er hat nicht in irgendeinem Behältnis das Wasser gesammelt. Er hat bei der Hochzeit 6 Krüge stehen sehen. Das waren Steinkrüge, jüdische Steinkrüge, in denen Wasser zur jüdischen Reinigung gesammelt worden ist. Er hat ausgerechnet diese Reinigungsgefäße mit Wasser füllen lassen und hat das verwandelt in Wein. Und er sagt damit nichts anderes, als zu sagen, dass das, wofür das Alte Testament stand, diese 6 Krüge, 6 ist die Zahl der Unvollkommenheit der Menschen, das war ein guter Anfang, Reinigung, Gnade. Er sagt, aber das braucht seine Erfüllung in mir. Wahre Reinigung findest du nicht in der Religiosität. Wahre Reinigung findest du nicht in deinen Ritualen. Wahre Reinigung findest du nicht in deiner Gottesfurcht alleine. Wahre Reinigung kommt nur durch Christus. Und damit offenbarte er seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit und die Jünger glaubten. Möge das dasselbe auch mit dir und mir machen diese Woche. Mögen wir in diese Woche und durch diese Woche gehen im Glauben an diesen Jesus. Er kann verwandeln, er kann helfen, er ist Gnade pur. Und mögen wir schöpfen aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Haben wir das nötig? Und ob? Ist genug davon da? Mehr als genug. Das kannst du alles gar nicht erschöpfen. Also schöpfen wir fröhlich aus der Gnade und wenn wir Abendmahl feiern, dann ist das wieder so ein wöchentliches, monatliches, regelmäßiges Schöpfen aus der Gnade. Wir schöpfen aus dem Heil, das Jesus uns gebracht hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns den Johannes zumutest. An manchen Punkten überraschend einfach und dann wieder auch überraschend komplex. Danke, dass du uns zumutest, dass wir uns in dein Wort hineindenken, dass wir Zusammenhänge verstehen und dass wir merken, auch dann da, wo wir diese Zusammenhänge zusammenbringen, die Dinge aufgehen. Wir danken dir für den Reichtum dieser Botschaft heute Morgen und alles mündet Jesus Christus bei dir. Wir danken dir, dass du nicht einfach irgendwer bist, neben anderen großen Männern, neben anderen großen Propheten. Herr Jesus, du bist die ultimative Realität. Jesus, weil es dich gibt, gibt es uns, weil du uns geschaffen hast. Und du hast uns auf dich hingeschaffen. Und erst in der Beziehung zu dir, Herr Jesus Christus, werden auch wir wirklich das, wozu wir geschaffen worden sind. Danke, dass du dafür in die Welt gekommen bist, Herr Jesus, um uns mit dieser Gnade zu beschenken, um uns zu beschenken mit dieser neuen Entdeckung und dieser Verwandlung unseres Wassers in wunderbaren Wein. Und Herr Jesus, danke, dass du diesen Weg gegangen bist durch den Vorhof in das Heiligtum und ins Allerheiligste. Und dort, Herr Jesus, hast du den großen Deal vollzogen zwischen dir und deinem Vater. Einen Deal, mit dem du uns freigekauft hast. Erlösung geschaffen hast, Herr Jesus. Dafür danken wir dir.